Lob und Dank sei dem Herrn. Wir singen im Herzen ja alle mit, freuen uns, dass wir wieder zusammen sein dürfen, um Gottes Wort gemeinsam zu hören, die Gnade Gottes neu zu erleben, dem Herrn näher gebracht zu werden und unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi auch miterleben dürfen. Herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Wir beginnen mit dem Lied 128. 128. Was wir benötigen, ist ja Kraft. Die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ihr mögt euch setzen. Noch einmal ein herzliches Willkommen euch allen, besonders denen, die vielleicht heute zum ersten Mal hier sind. Gott segne euch in unserer Mitte. Er segne uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade. Schwester Anna ist bereits willkommen geheißen worden. Ich stehe ruhig mal auf, damit dich alle noch einmal sehen. Da ist noch eine Schwester, sehe ich. Ja, natürlich, ihr seid ja beide aus, ich sag mal, Santiago. Herzlich willkommen. Gott, der Herr, segne euch in unserer Mitte. Dankeschön. Gott segne euch. Wir sind, und Bruder Graf hat es ja eben auch schon betont, mit unseren Geschwistern dort aufs Innigste verbunden. Gott, der Herr, hat Gnade geschenkt, dass sein Wort ausgerichtet hat, auch dort ausgerichtet hat, wozu es gesandt wurde. Ich möchte nur einen ganz kurzen Bericht geben. Ich habe ja zusammen mit Bruder Helmut Miskis, der ja heute auch hier ist, die Südamerika-Reise begonnen. Wir haben besonders in Brasilien herrliche, große, gesegnete Versammlungen gehabt, offene Türen, offene Herzen. Und wir können sagen, Gott hat Gnade zur Reise geschenkt. Bruder Helmut Miskis ist ja in Sao Paulo geboren und ist der Sprache mächtig. Und die Übersetzung war einfach ganz gewaltig. Dem Herrn sei Dank dafür. Insgesamt gibt es, haltet euch bitte fest, 235 Millionen, die Portugiesisch sprechen. 235 Millionen, die Portugiesisch sprechen. Allein in Brasilien 180 Millionen, der Rest in Afrika und der allerletzte Rest in Portugal. Im Vergleich zu den 101 Millionen, die Deutsch sprechen. Ja, das ist natürlich. Aber wir sind Gott sehr, sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, sein Wort auch in all den anderen Sprachen zu verbreiten und die göttliche Botschaft den Völkern der Erde zu bringen. Nach den herrlichen Versammlungen in Brasilien ging es weiter für mich nach Paraguay, dann nach Argentinien, dann nach La Cruz, dann nach La Paz und dann auch nach Lima, Peru. Es war einfach wunderbar, wie Gott alles geführt hat, besonders auch auf dem Flughafen in Sao Paulo. Wir hatten uns gerade mit Bruder Miskis verabschiedet und mit Papa und Mutti Miskis. Und ich bin zum internationalen Teil gegangen und sah dort eine Familie, ein Ehepaar und noch einige drumherum. Und der Mann erhob sich, ging wohl telefonieren. Und ich schaute die Frau an und sagte oder fragte, wohin geht eure Reise? Und sie schaut auf und sagt, du bist doch Bruder Frank. Du bist doch Bruder Franz aus Krefeld. Ja, ich dachte bei mir selber, am anderen Ende der Welt. Ja, und dann sagt sie, wir haben dein Buch über die Offenbarung zugeschickt bekommen und haben es gelesen. Und der Herr hat durch das Buch zu uns gesprochen. Wir sind Mennoniten, mein Mann ist Prediger, wir sind mit 2 Tagen Verspätung aus Kanada zurückgekommen und siehe da, am Sonntagabend habe ich dann in einer Mennonitengemeinde in Assunción gesprochen. Und als ich dann fragte, wie viele daran interessiert wären, Literatur zu bekommen, dann gingen die Hände einfach hoch. Also, die Wege des Herrn sind einfach wunderbar. Ich war zum ersten Mal in Paraguay und war einfach überwältigt. Der Flug kam 5 vor Mitternacht an und etwa 15 Brüder und Schwestern waren auf dem Flughafen, um mich willkommen zu heißen. Und wir hatten einfach herrliche, herrliche Versammlungen. In der letzten Versammlung gingen etwa 450 Menschen an mir vorbei und haben mir die Hand gedrückt, waren gesegnet, Tränen sind geflossen und wir sind Gott einfach dankbar für seine Führung, für all die Möglichkeiten, die wir haben, sein teures und heiliges und ewig bleibendes Wort in Wahrheit zu verkündigen. Und wir sehen unsere Brüder und Schwestern, wie sie tatsächlich aus allen Völkern, Sprachen und Nationen herausgerufen werden. Ihr wisst, La Paz, da ist es ein wenig anders, haben auch etwa 300 Geschwister, aber die Höhe ist kaum erträglich, über 3000 Meter und man muss langsam gehen und nicht tief durchatmen. Ja, aber dem Herrn sei Dank, alles ging gut und auch dort hat Gott gesegnet, ebenfalls in Lima. Wir sind einfach dankbar für alles, was der Herr tut. Dann hatten wir jetzt am Freitag, wie ihr wisst, eine Überraschung in Ingolstadt. Die Kirche haben wir nicht bekommen, aber einen Saal, einen neutralen Saal. Und stellt euch vor, in diesem Saal waren Lutheraner, Methodisten, Baptisten, Mennoniten und Pfingstler versammelt, die vorher noch nie etwas gehört haben von der Botschaft für diese Zeit. Der Prediger, ein Mennonit, der hat nachher unserem Bruder Ziegler gesagt, das habe er mit seinen 87 Jahren in seinem ganzen Leben noch nicht gehört, was er in einer Versammlung an dem einen Abend gehört hat. Es war in der Tat ein volles Menü und dadurch, dass es keine Kirche war, sondern ein Saal, konnte man natürlich mit aller Freiheit das Wort des Herrn verkündigen. Und so haben wir auch dort einen wunderbaren Segen am Freitagabend erleben dürfen. Gestern war Salzburg und auch da war ich überrascht. Einige neue, der Saal war auch gefüllt. Gott hat wirklich Gnade, viel Gnade geschenkt und hat gesegnet. Heute sind wir hier, Brüder und Schwestern, damit Gott zu uns reden, dass er mit uns weitergehen kann, dass wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis kommen. Wir haben es in 1. Könige 3 mitgelesen. Salomo hatte ein Gebet vor den Herrn gebracht, das ihm wohlgefällig war und Gott hat geantwortet und auf der Stelle Weisheit gegeben. Kaum war das Gespräch mit Gott zu Ende und die Antwort gegeben, kamen zwei Frauen zu ihm. Es waren zwei Frauen, die je einem Kind die Geburt geschenkt haben. Das Kind der einen Frau starb, das Kind der anderen Frau blieb am Leben. Und jetzt wollte die Frau, deren Kind gestorben ist, das Kind der Mutter. Und Salomo wird als erstes direkt nach der Antwort in die Prüfung gestellt und sagt, bringt die beiden Mütter und bringt das lebende Kind und dann soll Gott darüber entscheiden, aber bringt mir bitte ein Schwert. Bringt mir bitte ein Schwert. Das Schwert wird gebracht, die beiden Mütter kommen und dann sagt ihr so, damit ihr beide zu eurem Recht kommt, werden wir das Kind mitten teilen und jede von euch bekommt die Hälfte. Und die Mutter schreit, nein, nein, tu es nicht, gib es der Frau. Und die Frau, die nicht die Mutter war, rief, ja, teile es. Ja? Ja. Gebeten, die Antwort kam und schon kam auch der Notfall und schon hat Gott direkt unter Beweis gestellt, dass hier ein Mann mit göttlicher Weisheit Recht spricht. Brüder und Schwestern, dieses Buch ist ein herrliches Buch. Es zeigt uns, was Gott mit denen tut, die ihm vertrauen. Dann hat Bruder Graf schon aus 1. Könige 17 die beiden Verse gelesen, die ich auch lesen wollte. 1. Könige 17 von Vers 14. So hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge nicht abnehmen bis zu dem Tage, wo der Herr wie der Regen auf den Erdboden fallen lässt. Hier haben wir das Mehl, wir haben das Öl im Krug vor Augen. Wo Mehl ist, kann Brot gebacken, kann überlebt werden. Und wo Öl ist, es ist einfach nötig. Wir werden gleich noch darauf eingehen. Vers 15, da ging sie hin und kam der Weisung Elias nach. Und kam der Weisung Elias nach und sie hatten lange Zeit zu essen, er, sie und ihr Sohn. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, wie der Herr es durch den Mund Elias hatte ankündigen lassen. Und dann schließt die Frau ihr Zeugnis im letzten Vers, Vers 24. Da antwortete die Frau dem Elia, ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Und darauf kommt es an. Wir haben in der letzten Zeit darüber gesprochen, was in Matthäus 25 steht, vom Bräutigam, von der Braut, von der Herausrufung, von der Zubereitung und auch davon, dass die klugen Jungfrauen beides mitgenommen haben, nämlich die Lampen und auch die Krüge, um Öl nachzufüllen. Ich habe heute mit Absicht, eine Lampe mitgebracht, eine Öllampe. wie man sie kannte, ehe es Elektrizität gab. Eine Öllampe ist ein Symbol für uns alle. In diesem Behälter ist Öl, aber oben ist Licht. Die Verbindung vom Öl zum Licht ist der Docht. Der Docht, den seht ihr wahrscheinlich nicht. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Eine Lampe gefüllt mit Öl. Der Docht hat die Aufgabe, das Öl hinaufzubringen. Und dann bedarf es nur noch des Anzündens, damit es Licht wird. Dass die Kraft, die im Öl ist, offenbar wird, das Licht, ja, dass es Licht wird. Die Verbindung ist das Allernötigste. Das Öl genügt nicht, es sei denn, die Verbindung ist hergestellt, damit der Funke übergreift und das Öl so tatsächlich zum Licht werden kann, denn die Mitternachtsstunde bricht herein und einige der Lampen werden ausgehen, weil sie kein extra Öl mitgenommen haben. Dann habe ich auch den Krug mitgebracht, der wurde mir mal geschenkt. Hier in diesem Krug ist Öl. So war es mit den klugen Jungfrauen, in einer Hand die Lampe, in der anderen das Öl. Und dasselbe Wort, das für Krug geschrieben steht, finden wir in Hebräer 9. In dem Krug war das Manna. Und das Manna war in der Bundeslade. Man muss einfach wissen, dass der Geist Gottes das Wort Gottes offenbar macht. Und wie oft hat Bruder Brenhem gesagt, das Wort allein genügt nicht. Es muss durch den Heiligen Geist geoffenbart werden. Und bitte haltet euch fest. Die Bibel haben ja über 1 Milliarde Menschen auf der ganzen Erde. Die Bibel ist in allen Konfessionen, in allen Glaubensgemeinschaften. Heute fragte mich ein Mann, der auch nach Zürich gekommen ist, aus Quito, Ecuador: Wem glauben Sie, Calvin oder Luther? Und ich sagte, ich glaube beiden, solange Calvin in der Bibel steht, glaube ich es. Und so sage, das, was Luther sagt, in der Bibel steht, glaube ich es auch. Oh, sagte, wer sind Sie denn eigentlich? Ja, ich sagte, ich bin ein einfacher Mensch, aber ein Prediger des Evangeliums. Und der Mann sagt, ich lade Sie ein. Die Worte, die ich mit Ihnen gesprochen habe, genügen mir nicht. Wenn Sie nach Lateinamerika kommen, sind Sie mein Gast. Doch, liebe Brüder und Schwestern, kommen wir jetzt zur Sache. Wir leben in einer ganz ernsten Zeit. Man braucht auf die politischen Ereignisse nicht eingehen. Doch ein Blick zum Libanon, ein Blick zum Irak kann nicht schaden. Wenn wir in den Libanon schauen, die Sicherheitszone, auf das schon eingeleitet wird, wenn man sagen wird, jetzt ist Friede, jetzt ist Sicherheit, dann wird sie das Verderben übereilen. Und wenn wir in den Irak schauen, auch in den Iran und wo immer wir hinschauen mögen, die Vorbereitung ist einfach da. Was soll's? Ob es 8 Atommächte gibt oder 9, wen soll es stören? Warum haben Leute Angst darüber? 2 Bibelstellen und dann gehen wir zu unserem Thema. Offenbarung, 6. Kapitel, schließt das ein, was jetzt in Vorbereitung ist. Offenbarung, 6. Kapitel, nämlich das, was im 6. Siegel geschehen wird. Offenbarung 6, Vers 12. Weiter sah ich, als das sechste Siegel geöffnet wurde, da entstand ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid und der Mond wurde wie Blut. Haben wir nicht die Verheißung im Alten und Neuen Testament, sogar bis Apostelgeschichte 2, Vers 20, dass die Sonne sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt? Und dann haben wir die Beschreibung, was den Euphrat betrifft und die Region in Offenbarung 11, Offenbarung 11 von Vers 15. Nun stieß der siebente Engel in die Posaune, da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen, die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen. Doch ehe das geschieht, geht in Erfüllung, was in Offenbarung 9 geschrieben steht. Offenbarung 9 von Vers 13. Nun stieß der sechste Engel in die Posaune. Da hörte ich aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die gebot dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Wir alle wissen, wo der Euphrat fließt, an Bagdad vorbei und dann in den Persischen Golf. Und in Vers 15 steht, da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Das ist vorausgesagt worden und das wird geschehen. Gott hat in seinem Wort alles voraussagen können, was geschehen wird. Wir tragen Leid um die über 3000 US-Soldaten, die schon gefallen sind. Wir tragen Leid um all die Dörfer und Städte, die zerstört wurden. Und die einen schreiben, dass schon über eine halbe Million Iraker den Tod gefunden haben durch all die Dinge, die in den letzten Jahren dort geschehen sind. Aber es ist alles in Vorbereitung auf den großen Tag, den der Herr dazu bestimmt hat, um mit der gottlosen Menschheit abzurechnen und das Gericht über die Erde kommen zu lassen. Brüder und Schwestern, wenden wir uns jetzt unserem Thema zu. Die Wiederkunft Jesu Christi, die Herausrufung der Brautgemeinde, unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag. Keiner weiß Tag und Stunde und dennoch wissen wir alle, dass sich biblische Prophetie so mächtig um uns herum erfüllt, dass wir einfach sagen müssen, wie unser Herr uns auch belehrt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisst ihr, dass es nahe, dass es vor der Tür steht. Jetzt geht es darum, dass wir unsere Lampen mit Öl füllen, dass wir wirklich mit Heiligem Geist gefüllt werden, dass wir in diese Zubereitung hineingenommen werden. Das eine ist die Botschaft, um uns mit Gott zu verbinden, um uns das vor Augen zu führen, ja ins Herz hineinzulegen, was Gott verheißen hat, damit wir Anteil an dem bekommen, was er gegenwärtig tut. Und wir alle wissen, jede Erweckung war schon die Vorbereitung für die nächste Erweckung. Hätte es keinen Durchbruch zur Zeit Calvins und Zwinglis und Luthers und Schwenkfelds, und all der Männer gegeben, hätte es keinen Jan Hus gegeben und all die anderen Herrschaften, Wycliffe in England, hätte es diesen Durchbruch in der Reformation nicht gegeben, wären auch alle anderen Erweckungen nicht möglich gewesen. Eine Erweckung hat den Weg für die nächste Erweckung schon bereitet. Und so kamen im Laufe der knapp 500 Jahre, und haltet euch nochmals fest, die neueste Nachricht ist, dass im Jahre 2017 in Rom, das sind dann genau 500 Jahre seit dem Durchbruch der Reformation, gibt es das große Vereinigungsfest im Vatikan mit allen, die irgendwann sich abgespalten haben, schon in voller Vorbereitung für das Jahr 2017. Brüder und Schwestern, und jetzt muss es gesagt werden, ehe dieser Zusammenschluss Realität wird, muss die Brautgemeinde herausgerufen werden. Die Herausrufung muss vorher stattfinden. Und mit der Herausrufung die Versiegelung der Gemeinde Jesu Christi nach dem Wort des Herrn, Epheser 1, Vers 13, nachdem ihr das Wort der Wahrheit aufgenommen habt, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Bruder Brenim hat sehr klar darüber gesprochen, die einen werden das Mahlzeichen des Tieres haben und die anderen das Siegel Gottes. Und bei dem Siegel Gottes heißt es, der Herr kennt die Seinen und es trete ab von der Ungerechtigkeit ein jeder, der den Namen des Herrn nennt. Wir alle, und darauf komme ich noch schnell zurück, wissen auch, dass vor 100 Jahren der große Durchbruch der Pfingsterweckung geschah. Das ist allgemein Wissen unter denen, die informiert sind. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Gott eine Berufung ausgesprochen, eine Sendung gegeben, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen, alles wieder zu erstatten, wie uns im Worte gesagt wird von unserem Herrn, ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anfang an verkündigt hat. Und es ist einfach nötig, dass wir an dieser Erfüllung, ja an der Erfüllung der Verheißung Anteil haben, dass Gott eine prophetische Botschaft gesandt hat, wodurch uns die göttliche Orientierung gegeben wird, die Klarheit durch Offenbarung, denn dann haben wir nicht nur die Salbung, dann haben wir die Verbindung, damit das Öl, damit die Salbung zum Licht werden kann. In ihm, unserem Herrn, dem Gesalbten, war beides Licht und Leben. In ihm war das Licht und das Licht war das Leben. Johannes 1 steht geschrieben. Und das Gleiche muss mit uns sein. Ich habe mit diesem Gedanken doch die Tatsache zu verbinden, und ich sage das mit großem Schmerz, dass die 500 Evangelisten, die durch den Dienst Bruder Brenhams, und das schreibt es in den Vatikan-Nachrichten, dürfte also nicht allzu sehr verfehlt sein, dass durch den mächtigen Dienst Bruder Brenhams in den USA 500 Männer ihre Inspiration, ihren Mut bekommen haben und ihren Dienst danach angefangen haben. Ich kenne einige von ihnen, am besten den, für den ich 1960 in Krefeld in der Rheinlandhalle die großen Versammlungen anberaumt habe. Und ich habe sein Zeugnis in guter Erinnerung. Er sagt, es war in Portland, Oregon. Da habe ich William Branham zum ersten Mal gehört. Und ich saß auf der dritten Empore, war ein Riesensaal mit einigen Emporen. Und er sagt, ich saß auf der dritten Empore und schaute zu, was dort auf der Plattform geschah. Und damals geschah wahrlich Großes. Es gab keine Versammlung in den Jahren, besonders 47, 48, 49. Da geschah in jeder Versammlung Großes, wirklich Großes. Da wurden Stumme und was immer kam, alle wurden geheilt, ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Besessene, Besessene. Das war der Abend, an dem ein Besessener auf die Plattform kam und Bruder Branham niederschlagen wollte. Und Bruder Branham vor über 8000 Menschen hörte die Stimme, sprich das Wort. Weil du den Knecht Gottes herausgefordert hast, musst du zu seinen Füßen niederfallen. Und der Mann holt aus und will auf Bruder Branham zuschlagen. Und Bruder Branham sagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, fall du zu meinen Füßen. Und solang wie er war, mit einem Schlag getroffen, lag er vor Bruder Branham. Und in Anwesenheit all dieser Menschen auf der Plattform. Gott hat besonders Großes direkt am Anfang des Dienstes Bruder Branhams getan. Aber hier ist der Punkt. Dieser Mann sitzt oben auf der dritten Empore und spricht plötzlich zu sich, das kannst du auch. Das kannst du auch. Hat er einige Male wiederholt, das kannst du auch. Und da liegt der Punkt. Es mag viele Brüder geben, große Evangelisten, Charismatiker, die zu sich selber sagen, was der Mann getan hat, das kannst du auch. Aber hier ist der Punkt. Es bedarf einer göttlichen Berufung und Sendung. Und es ist ja nicht der Mensch, der das tut, sondern Gott, der gegenwärtig ist und einen Menschen sendet und gebraucht. Gott bestätigt sein Wort. Und Brüder und Schwestern, wenn ich heute ebenfalls mit Wehmut Matthäus 7 erwähne, Matthäus 7, dass an jenem Tage viele zum Herrn kommen werden, und ihm sagen, hier steht in Matthäus 7 von Vers 21, nicht alle, die Herr, Herr zu mir sagen, werden in das Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Da kommen wir zu dem Punkt. Wir haben es erwähnt, es geht darum, dass die Gemeinde Jesu Christi auf dem ursprünglichen Fundament gegründet und aufgebaut wird. Es geht darum, dass die letzte Predigt so ist, wie die erste war. Es geht darum, dass Gott zu seinem Recht in seine Gemeinde kommt und dass alle, die zur Gemeinde des Herrn gehören, sich dem Worte Gottes fügen, beugen und das Wort Gottes allein gelten lassen. Nun kommen wir zu dem sehr wichtigen Punkt. Die Salbung allein genügt nicht. Die Salbung allein genügt nicht. Bruder Branham hat die lange Predigt gehalten über das Thema die Gesalbten der Endzeit. Es ist wirklich derselbe Heilige Geist, aber die Menschen lassen sich nicht vom Geist Gottes in die Wahrheit hineinführen. Sie bleiben in der Tradition und in dem, was sie in ihren Kirchen oder Glaubensrichtungen vorher praktiziert haben. Und dazu gehört die Lehre der Trinität, die Trinitätstaufe. Und hier haben wir wieder einen Punkt, der mir vor ungefähr 4 Wochen auch sehr zu Herzen ging. Habt ihr es gewusst, dass Gottes Wort so missbraucht wird, sogar beim Eintritt in eine Loge, müssen die Männer ihre rechte Hand auf die Bibel legen und müssen ihren Schwur ablegen. Beim Eintritt in die Freimaurerloge müssen die Männer schwarz gekleidet ihre rechte Hand auf die Bibel legen und müssen ihren Schwur im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes abgeben. Und sind alle unter dem Begriff oder in der Annahme, das ist ja religiös, das ist in Ordnung. Ich werde es nie vergessen. Und hätte es mir der Präsident der vollen Evangeliumsgruppe in Perisant, Ontario, Kanada, nicht persönlich gesagt, dann würde ich es kaum glauben können. Er ist selber Jude und wir kamen ins Gespräch und er fragte mich dann, nannte mich Bruder Frank. Er sagte, Bruder Frank, erkläre mir, warum ich beim Eintritt in die Freimaurerloge das alles habe als Jude mitmachen müssen, sogar den Schwur in der Trinitätsformel, ich glaube doch nur an einen Gott. Dann habe ich gesagt, diese Frage müsste ich dir stellen. Warum hast du das gemacht? Warum? Dich hat doch kein Mensch dazu gezwungen. Aber hier ist der Punkt. Satan betrügt die gesamte Menschheit mit Gott und ohne Gott, mit Bibel und ohne Gott und ohne Bibel, führt tatsächlich alle irre, bis auf den heutigen Tag. Und alle sind der Meinung, dass es richtig ist, weil Gott im Spiel ist, Bibel im Spiel ist, Glaube im Spiel ist. Nein, der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir uns selbst am Worte Gottes prüfen müssen, denn nur das Wort Gottes ist die alleinige Wahrheit. Und hier zurück zu Matthäus, dem 7. Kapitel. Nur die den Willen meines himmlischen Vaters tun. Und dann in Vers 22 sagen diese großen Männer, die ihre Bestätigung noch einmal vortragen, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht Kraft deines Namens geweissagt, in deinem Namen viele Wundertaten vollführt? Aber dann werde ich ihnen erklären, niemals habe ich euch gekannt. Hinweg von mir, weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Keine Charismatik, keine äußere Bestätigung, kein Weissagen, kein Teufel austreiben, keine Wundertaten zählen, an jenem Tage zählt, ob wir in Übereinstimmung mit dem Worte und dem Willen Gottes waren, ob wir uns durch den Geist Gottes in alle Wahrheit haben leiten lassen. Und hier ist ja der Punkt, dass alle Brüder in der gesamten Charismatik diejenigen, die dort teilnehmen, in ihren Wegen und in ihrem unbiblischen Glauben bestätigen. Und alle singen, alle jubilieren und alle tun, was sie wollen. Und Endresultat sind an der Wahrheit vorbeigeführt worden mit vielen Hallelujas und besonders mit dem Wohlstandsevangelium. Ist in aller Welt, ist in aller Welt, in ganz Osteuropa, überall Prosperity Gospel, Wohlstandsevangelium. Ja, uns geht es doch nicht um ein Wohlstandsevangelium. Uns geht es um das ewig gültige Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Um die Wiedererstattung dessen, was am Anfang war. Zurück zum Ursprung, zurück zum Fundament, zurück zu der biblischen Belehrung, die uns im Worte Gottes aus Gnaden hinterlassen wurde. In Matthäus 12, 19 bis 21 haben wir die tröstenden Worte, dass der Herr ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen wird, bis er siegreich alles durchgeführt hat. Und auf seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen. Brüder und Schwestern, unser Herr hat das letzte Wort. Und er wird die Sache mit seiner Gemeinde siegreich zu Ende führen. Es mag durch Prüfung gehen, aber das Ende wird herrlich sein. Das Ende wird gekrönt sein. So wie Paulus damals, so müssen und dürfen wir heute bemüht sein, dass bei der Wiederkunft des Herrn eine Gemeinde ist, die als Braut dem Bräutigam vorgestellt, eine Gemeinde, die als Jungfrau dargestellt wird. 2. Korinther, 11. Kapitel von Vers 2. 2. Korinther, 11. Kapitel von Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau zuzuführen. Wieder das Wort Jungfrau. Maria war eine Jungfrau. Sie hat die Verheißung gehört, geglaubt, angenommen. Der Heilige Geist überschattete sie und der Sohn Gottes wurde geboren. Wir alle werden als Jungfrauen bezeichnet, unberührt, keine geistliche Hurerei getrieben, sondern abgesondert nach dem Wort der Schrift, ihr mein Volk, sondert euch ab und rühret nichts Unreines an. Dann sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein. Und ich will euer Gott sein, spricht der Allmächtige. Paulus hatte schon damals auf dem Herzen dem Herrn, dem Bräutigam, eine reine Jungfrau zuzuführen, ohne Flecken, ohne Runzel, die Vollendung mitzuerleben. 2000 Jahre sind gekommen und gegangen. Und der Herr hat herausgerufen, doch nun sind wir in den Abschnitt hineingekommen, wo wir ganz einfach wissen, jetzt ist es soweit. Und schön, dass wir Tag und Stunde nicht wissen, aber so viel haben wir begriffen, das möchte ich jetzt auch noch lesen, um es mit einigen Bibelstellen zu untermauern. Aus Lukas, dem 1. Kapitel, hier haben wir in wenigen Worten sehr viel zum Ausdruck gebracht, nämlich worum es bei einer göttlichen Sendung und Botschaft eigentlich geht. Lukas 1 von Vers 16, Vers 16 und 17. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Es waren ja alles Juden. Haben ja alle die Möglichkeit gehabt, im Tempel die Gottesdienste mitzuerleben, Opfer darzubringen, Psalmen zu singen. Aber jetzt ging es nicht mehr darum. Jetzt ging es darum, die Söhne Israels zum Herrn, ihrem Gott, zurückzuführen. Und Vers 17, und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und der Väter, den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Darum geht es heute, dazu ist uns die Botschaft gegeben worden. Sie kommt von Gott und führt zu Gott. Und viele Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen und im Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. In Verbindung damit denken wir an das, was mit Saul geschah. Saul war ja von Gott dazu bestimmt, ein König zu sein. Samuel hat ihn gesalbt, aber er tat nicht, was der Herr ihm geboten hat. Und dann kam natürlich die Beanstandung, wir lesen es im 1. Samuel, im 15. Kapitel. Und ich bitte, dass wir auch besonders dieses Schriftzeugnis zu Herzen nehmen und nie wieder vergessen. 1. Samuel 15. Hier steht direkt in Vers 1 geschrieben, Samuel aber sagte zu Saul, mich hat der Herr gesandt, dich zum König über sein Volk zu salben. Und jetzt kommt das Wichtige. So gehorche nun dem bestimmten Befehl des Herrn. Mit der Salbung kam der Auftrag. Ihm wurde etwas aufgetragen, das er zu erfüllen hatte. Vers 10. Da erging das Wort des Herrn an Samuel also, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich vom Gehorsam gegen mich abgewandt und meine Befehle nicht ausgerichtet. Was nützt die Salbung, wenn der Befehl nicht ausgeführt wird? Und heute, lasst mich den Vergleich ziehen. Es gibt ja nur eine Schriftstelle, wo von Missionsbefehl die Rede ist. Missionsbefehl, Matthäus 28. Missionsbefehl. Was nützt all den Gesalbten unserer Tage ein Missionsbefehl, wenn sie ihn nicht genau so ausführen, wie der Herr ihn gegeben hat? Was nützt allen Gesalbten, allen Charismatikern? Was nützen ihnen alle Weissagungen, alle Wunder und Zeichen? Was nützen ihnen, wie sie sagen, die äußere Bestätigung, wenn der Befehl des Herrn nicht genau ausgeführt wird? Und wir alle wissen, unser Herr hat alles in Gleichnissen gesprochen. Er ist nie mit der ganzen Sprache herausgekommen, denn erst der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Hätte unser Herr beim Missionsbefehl in Matthäus 28 direkt den Namen genannt, dann wüssten ihn alle Menschen auf Erden. Aber unser Herr spricht, ich habe deinen Namen denen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Johannes 17. Und Offenbarung, wir haben es hier. Da ist das Öl, da ist die Verbindung und da kommt das Licht und da kommt das Licht. Der Heilige Geist muss es offenbaren und dann kommt Klarheit, dann kommt Licht, dann kommt Leben. Und Brüder und Schwestern, hier von Saul gesalbt, vom Propheten eingesetzt in ein hohes Amt und beim ersten Einsatz versagt, den Befehl des Herrn nicht ausgeführt. Und der Herr spricht, es reut mich, dich über Israel zum König gemacht zu haben. Denn du hast gegen den Gehorsam verstoßen und hast dich abgewandt von dem Befehl, den ich dir gegeben habe. Meine Frage ist, wer hat den Befehl von Matthäus 28 richtig ausgeführt? Doch sicher Petrus am Pfingsttage und all die Apostel in all den Tagen im Urchristentum. Von Athanasius, von Augustin, von all den Kirchenvätern kann man das nicht sagen. Von den Gesalbten unserer Tage kann man es auch nicht sagen. Aber so viel können wir sagen, dass Gott Bruder Brenhim gesandt hat, um den ursprünglichen Befehl, so wie er im Worte Gottes gegeben und dann ausgeführt wurde, im völligen Gehorsam ausgeführt wurde, dass wir dahin zurückgebracht werden, um Gott Recht zu geben und uns unter das Wort zu beugen. Ja, und dann kommt es noch schlimmer. Hier in 1. Samuel 15 von Vers 22 wird Ungehorsam mit der Sünde der Zauberei verglichen. Und in der Offenbarung steht geschrieben, durch ihre Zauberei sind alle Völker irregeführt worden. Ja, was haben wir jetzt vor uns? Nehmen wir hier 1. Samuel 15 von Vers 22. Da antwortete Samuel, hat der Herr etwa an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam gegen seine Befehle? Wisse wohl, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Und jetzt kommt das Schlimme. Denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei. Und Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und dann kommt die Begründung, weil du den Befehl des Herrn verworfen hast, hat auch er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Was hat die Salbung genützt? Was hat die Einsetzung geholfen? Brüder und Schwestern, die Sache ist sehr ernst. Die Stunde der Entscheidung ist da. Man kann nicht zweierlei gelten lassen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wir alle wissen, die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus ist die in der Bibel bezeugte, in der Bibel praktizierte Taufe. Und wir schämen uns des Evangeliums Jesu Christi nicht. Und wir müssen es sogar sagen, dass Menschen ihre Entscheidung zu treffen haben, ob sie im Glaubensgehorsam, wie es das Wort uns vor Augen führt, dem Herrn folgen oder in den Traditionen und Überlieferungen bleiben. Die Erwähnung der vielen Erweckungen der Vergangenheit machte ich aus dem Grunde, um mit großem Schmerz zu sagen, dass alle die Lehre, das Glaubensbekenntnis der römischen Kirche übernommen haben. Bis hin zur Pfingstbewegung, ich habe es hier schon einmal gesagt, ich kann es auch noch einmal mitbringen, als ich in Manila predigte und dort in einer vollen Evangeliumsgemeinde die 12 Punkte des Glaubensbekenntnisses bekam. Und in Punkt 9 heißt es darin, ich glaube an eine heilige römisch-katholische Kirche, an die Gemeinschaft der Heiligen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war da mit Bruder Menard noch, und ihr könnt euch vorstellen, wie mir zumute war. Was nützen all die herrlichen Gesänge? Du bist Herr, du bist Herr. Was nützt all die Musik? Was nützt alles drumherum, wenn die Verkündigung nicht stimmt? Und Paulus hat es ja an die Korinther zum Ausdruck gebracht. Wie Eva verführt wurde, so werdet auch ihr mit Blick auf die Wahrheit verführt werden. Wie Paulus es durch den Geist geschrieben hat, in den letzten Tagen werden Menschen vom Wort abweichen und werden ihre eigenen Lehren vortragen. Samuel hatte Saul gesalbt, eingesetzt und siehe da, weil du ungehorsam warst und den Befehl des Herrn nicht genau ausgeführt hast, so wie du den Befehl des Herrn verworfen hast, so habe auch ich dich verworfen. Wenn der Herr mit großem Schmerz sagen muss, weichet von mir, ihr Täter der Übelkeit oder der Gesetzlosigkeit, dann doch nur deshalb, weil diese Persönlichkeiten die Korrektur nicht angenommen haben. Was nützt es den großen Evangelisten, wenn sie im Stillen, manchmal auch laut, sagen, dass William Branham einen besonderen, einen außergewöhnlichen Dienst hatte, wenn sie nicht das, was Gott damit bezwecken wollte, persönlich für sich in Anspruch nehmen, sondern auf dem breiten Wege, wo sie allen gefallen können, weitergehen. Und das unterscheidet uns, und dafür sind wir bereit, die Schmach Jesu Christi, unseres Herrn, zu tragen, koste, was es wolle. Wir sind bereit, dem Weg des Herrn im Glaubensgehorsam zu gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Brüder und Schwestern, die Gnadenzeit geht dem Ende zu, die Herausrufung ist so gut wie getan. Und hier ist noch ein Punkt, den wir alle beherzigen müssen. Ich lese nur noch Vers 26 in 1. Samuel 15, um uns vor Augen zu führen, dass eine Salbung, eine Einsetzung in einen Dienst, in ein Amt nicht genügt, sondern das Wort, den Befehl des Herrn auszuführen. 1. Samuel 15, 26. Aber Samuel erwiderte ihm, ich kehre nicht mit dir um, weil du den Befehl des Herrn verworfen hast. So hat dich auch, so hat der Herr dich auch verworfen, dass du nicht länger König sein sollst. Wir sind dazu bestimmt, ein Volk von Königen und Priestern zu sein. Wir sind aber auch dazu bestimmt, durch das Blut des Lammes als völlig Erlöste, als göttliches Eigentum aus allem herausgenommen zu werden und in die Gegenwart Gottes gestellt zu werden, um von ihm geheiligt zu werden in seinem Wort nach Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Brüder und Schwestern, wir haben die Schmach auf uns genommen und andere bezichtigen uns, dass wir einem Menschen folgen. Wir folgen keinem Menschen. Wir sind Gott dankbar, dass nicht nur Öl, sondern ein Docht da ist, eine Verbindung da ist, damit es Licht wird. Es ist Licht geworden zur Abendzeit, damit wir den Weg bis zur Mitternachtsstunde hindurchgehen können, ihn erleuchtet haben. Gott hat uns den Weg erleuchtet, hat Salbung geschenkt, hat Licht gegeben und wir dürfen ihm aus Gnaden folgen. Hier ist jedoch noch der eine Punkt. In Matthäus 24 haben wir ja die Gesamtbeschreibung von allem, was in der letzten Zeit geschehen würde, von all den Erdbeben, Hungersnöten, Kriegen und teuren Zeiten. Alle bekommen das eine oder das andere zu spüren. Das ist nun einmal so. Die einen spüren das Erdbeben, die anderen die teuren Zeiten. In jedem Fall spüren wir alle das eine oder das andere. Aber hier in Matthäus 24 haben wir zwei Verse, die etwas ganz Besonderes aussagen, nämlich über die Gesalbten der Endzeit, über die, die sich als Propheten ausgeben, aber falsch sind. Matthäus 24, Vers 11. Auch falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Jedoch, wer bis ans Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Und die Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Und in Vers 24, den Bruder Brenhem des Öfteren zitiert hat, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder verrichten, um womöglich auch die Auserwählten irre zu führen. Doch seht, ich habe es euch vorausgesagt. Wir schauen nicht auf die Wunderzeichen, obwohl ich Gott dankbar bin, dass ich den Dienst Bruder Brenhems persönlich miterleben durfte. Und 10 Jahre ist doch eine schöne Zeitspanne. Von 1955 bis 1965 in Europa und in den USA miterlebt zu haben, gesehen, gehört zu haben, was Gott durch diesen Mann getan hat. Aber es sei noch einmal gesagt, es ging nicht allein um Wunder und Zeichen. Es ging darum, dass unsere Aufmerksamkeit auf die Botschaft gelenkt wird, die Gott seinem Knecht und Propheten aufgetragen hat, die jetzt vor der Wiederkunft des Herrn weltweit verkündigt wird. Und da haben wir doch den Tatbestand, dass auch innerhalb der Botschaft vieles entgleist ist und das schmerzt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch ein Schmerz in mir ist, wenn ich mit all diesen Fragen, über die man ja den Kopf schütteln muss und sich eigentlich blamiert, sich damit überhaupt zu befassen. Aber es gibt eben Brüder, die das Wort nicht mehr gelten lassen, die einfach sagen, der Prophet hat's gesagt und der Prophet hat's gesagt. Für uns, für mich, und ich glaube für uns alle, ist Gottes Wort das einzige Absolut, das es auf Erden gibt. Und wenn Bruder Brenhem in Phoenix predigt und dann die Bemerkung sagt oder macht, ich komme wieder, dann hat doch kein Bruder das Recht zu sagen, William Brenhem kommt wieder, weil sein Dienst nicht zu Ende ist. Er war doch in Phoenix und hat es mit Bezug auf Phoenix gesagt und nicht mit Bezug auf seine Wiederkehr oder Zeltvision oder 7 Donner oder was immer es sein mag. Dem Worte Gottes kann absolut nichts hinzugefügt werden. Wir haben darin alles, was Gott uns sagen wollte, schriftlich hinterlassen bekommen. Und hört doch gut zu, wenn in Offenbarung 10 doch geschrieben steht, versiegle, was die 7 Donner geredet haben und schreibe es nicht auf. Muss ich da meine Fantasie loslassen? Ist es dann meine Aufgabe, mich damit überhaupt zu befassen? Oder darf ich es Gott überlassen? Ich darf es doch Gott überlassen. Ja? Und wenn dann gesagt wird, es gibt 27 verschiedene Deutungen und Richtungen über diese Schriftstelle, dann erfüllt es mich abermals mit großem Schmerz. Ehrlich gesagt, was in Kirchen und Freikirchen nicht mit der Schrift übereinstimmt, schmerzt uns. Aber das, was innerhalb der Botschaft nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, um der Deutungen willen, es ist nicht das, was Bruder Brenhem gesagt hat, nur weil das, was Bruder Brenhem gesagt hat, aus dem Zusammenhang genommen wird und man nicht mehr weiß, was er vorher und was er nachher gesagt hat. Und darin besteht die große Not. Gedenkt meiner täglich in euren Gebeten, denn Wir haben ja nicht nur den Kampf mit allem, was außerhalb geschieht, sondern auch mit dem, was innerhalb geschieht. Aber unsere Aufgabe ist es, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat, zu lehren und Anteil an dem zu haben, was Gott gegenwärtig tut. Noch mit Bezug auf Matthäus 24 haben wir ja tatsächlich am Ende, und das steht direkt vor Kapitel 25, in Matthäus 24, 45, wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen Speise zur rechten Zeit gebe? Selig ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen. Und dann erst kommt Matthäus 25, nämlich alsdann. Wenn das vor sich geht, alsdann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die sich mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams aufmachen. Da kommt nichts anderes mehr als Dienst, sondern das Resultat der letzten Verkündigung sind alle diejenigen, die wach geworden sind und sich aufmachen, den Bräutigam zu empfangen. Keine Einzelperson, sondern der ganze Leib des Herrn. Alle, die die göttliche Botschaft gehört, die wachgerufen wurden, die herausgerufen worden sind, ihre Lampen schmücken und dann dem Bräutigam entgegengehen. Und dann erscholl ja unter allen der Ruf. Das ist nicht der Ruf eines Einzelnen, sondern, wie er geschrieben steht, in Vers 5 und 6, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei, der Bräutigam kommt, oder der Bräutigam ist da, macht euch auf, ihn zu empfangen. Da erhoben sich jene Jungfrauen alle vom Schlaf und brachten ihre Lampen in Ordnung, die Törichten aber sagten zu den Klugen. Ja, und jetzt hört bitte zu, ich will's auch tun. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen wollen ausgehen. Jetzt hört bitte die Antwort. Da antworteten die Klugen, nicht ein einzelner Mann. Hier ist jetzt, hier haben wir beides, die Törichten, die Klugen, kein extra Mann. Hier ist das Gesamtbild. Da antworteten die Klugen, nein, es würde für uns und für euch nicht reichen. Geht lieber zu den Krämern und kauft euch welches. Habt ihr gewusst, dass in all diesen großen, besonderen, charismatischen Versammlungen Eintritt bezahlt wird? Und ist manchmal sehr, sehr hoch. Das kann mit 100 Dollar beginnen. Das kann mit 100 Dollar beginnen. Die Versammlungen, wo die Krämer sind, die sind sehr teuer. Die sind sehr teuer. Ja. Und dann sagen die Klugen zu den Törichten, sicher sind sie noch ab und zu in solche Versammlungen gegangen und haben gehofft, wenn sie hier nicht Öl bekommen, dann bekommen sie es dort und dann abzuwarten. Brüder und Schwestern, nicht unruhig werden, nicht ungeduldig werden, sondern auszuharren. Der Herr hat die Verheißung gegeben, er hat Frühregen gegeben, er wird Spätregen geben, er hat den Anfang gemacht, er wird das Ende machen und das Ende wird sein, wie der Anfang war. Die völlige Wiedererstattung wird da sein und deshalb lasst uns wachen und beten und im Gehorsam verharren. Geht hin zu den Krämern und kauft es euch. Geht hin zu den Krämern. Unser Herr spricht, kommet und kauft umsonst. Alles ist bereitet. Fassen wir zusammen, vieles, vieles könnte gesagt werden. Unser Herr, besonders in Johannes 7, 16 und 17, sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und wir könnten Bibelstellen nennen, um uns vor Augen zu führen, dass jetzt die Zeit da ist, wo die wahre Brautgemeinde wirklich aus allem herausgerufen und wo keiner mehr zurückschaut und keiner bei sich selber denkt, wir können Babylon heilen. Nein, wie im Propheten geschrieben steht, lasst uns abziehen, überlasst es ihm selber. Auch da könnte Jeremia 50 und 51 gelesen werden und Offenbarung 17 und 18 und andere Stellen gelesen werden. Wir können keine Gemeinde heilen, wir können keiner Denomination helfen. Gott muss sich den Einzelnen offenbaren. Gott muss die Verbindung herstellen, so wie der Docht das Öl nach oben leitet. Und nur noch ein Bild. Zacharja 4, Offenbarung 1. Zacharja sah schon im Alten Testament den siebenfachen Leuchter. Und bis jetzt hat ihn unser Bruder Helmut Miskis in der portugiesischen Sprache am besten farblich dargestellt. Ein siebenfacher Leuchter und über dem Leuchter ein Ölbehälter und vom Ölbehälter sieben Gießröhren, die das Öl in die Lampen hineinleiten. Und dann haben die Lampen die Aufgabe gehabt, das Licht weiterzugeben, das durch das Öl möglich geworden ist. Wir könnten nochmal Beispiele nehmen, wie Gott es uns aus Gnaden vor Augen geführt hat. Lasset eure Lampen brennen und ihr sollt Leuten gleichen, die ihrem Herrn entgegengehen. Lampen, die brennen, Krüge mit Öl gefüllt. Offenbarung durch den Geist, Belehrung durch den Geist. Und wer mir nachfolgt, spricht unser Herr, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Ich möchte am liebsten in jeder Versammlung neu sagen. Als ich 1966 mit der Verkündigung der göttlichen Botschaft begann, unter vielen Tränen, ich habe es schon einige Male gesagt, ich möchte es immer wieder sagen, habe ich dem Herrn ein Gelübde gemacht. Ich will die anderen Dinge hier nicht sagen, aber einiges lag mir auf dem Herzen. Und das habe ich dem Herrn gesagt. Sei du mit mir, bewahre mich, dass ich nur das predige, was in deinem Wort geschrieben steht. Und die Bitte, die ich damit verbinde, ist, dass alle, die dein Wort aus meinem Munde hören, dass ich sie bei dir wiedersehe. Ich bin nicht hier, um gehört zu werden. Ich habe es heute noch, ehe ich hierher kam, gesagt, warum muss ich denn überhaupt noch predigen? Ich habe doch so viele Jahre hinter mir und das Wort des Herrn in alle Welt getragen. Mit allen Zeitunterschieden, mit allen Nachtflügen, mit allem drum und dran. Sogar der letzte Flug, die letzte Rundreise, 14 Mal auf und runter, 14 Mal aufgestiegen, gelandet. Zeitunterschied 6 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden. Und irgendwann möchte ich doch die Frucht sehen. Brüder und Schwestern, die Frucht. Ihr seid die Frucht. Ihr seid erlöst durch das Blut des Lammes. Amen. Ihr habt das Vorrecht, das wahre Wort Gottes, die ursprüngliche Botschaft zu hören. Ihr habt sogar das Vorrecht, dass der Befehl des Herrn ausgeführt wird. Wer da glaubet und getauft wird, der soll selig werden. Und wir taufen hinein in den Namen, in dem sich Gott uns als Vater im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Und der Name ist Herr Jesus Christus. Wir sind dem Befehl des Herrn, dem Missionsbefehl, treu geblieben. Ich schaue wirklich zurück. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht anders getauft als auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und als ich 1948 in der Baptistengemeinde getauft wurde, hatte ich selber noch keine Ahnung, wie das Leben weitergehen wird. Aber in dem Moment, als ich die Offenbarung bekam, wie die biblische Taufe sein soll, ging es runter zum Rhein und ich habe mich biblisch taufen lassen. Einfach Gehorsam und Glaube, die zusammengehören. Denk an Saul, gesalbt, eingesetzt. Weil du dem Befehl des Herrn ungehorsam warst und ihn dadurch verworfen hast, habe auch ich dich verworfen. Bitte erkennt es durch den Geist geoffenbart, wie notwendig es ist, aus den falschen Lehren, aus dem alten Sauerteig herausgenommen zu werden und von der Wahrheit durchdrungen und dass der Missionsbefehl wahrhaftig ausgeführt wird und dass die letzte Taufe so geschieht wie die erste und die letzte Geistestaufe wie die erste damals am Anfang geschah. Ich schließe mit der Frage, wie viele von euch haben sich schon biblisch taufen lassen? Sagt ruhig Amen.
Amen.
Wie viele von euch möchten eine biblische Geistestaufe erleben, wie am Anfang? Halleluja. Preis und Ehre sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heute haben wir nicht viel über Israel gesagt. Gott wacht über seinem Volk. Und die wichtigste Aussage, die man über Israel machen kann, ist Jeremia 31 von Vers 1 bis 10. Er, der Israel zerstreut hat, sammelt es wieder und wacht darüber wie ein Hirt über seine Herde. Und dazu gehört noch der Ausspruch, so gewiss die Israeliten in das Land der Verheißung zurückkommen müssen, um Anteil an dem zu haben, was Gott tun wird, nachdem die Gemeinde vollendet wurde. So gewiss müssen alle, die vor Gott bestehen wollen, jetzt in das Wort der Verheißung geführt werden, damit das Öl und der Docht, das alles seine Aufgabe erfüllt. Nicht nur Salbung, nicht nur Charismatik, Salbung und dann die Zufuhr, dass das Licht offenbar werden kann. Wer mir nachfolgt, spricht der Herr, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Heute sollten wir Gott gemeinsam danken. Aber so danken, wie wir es nie zuvor getan haben. Denn Gott hat Großes an uns getan. Er hat uns aus jeder babylonischen Gefangenschaft herausgeführt, hat uns auf denselben Grund der Apostel und Propheten gestellt und lässt uns seine Befehle im völligen Gehorsam ausführen. Und ihr seid, die dem Wort Glauben geschenkt haben. Und gemeinsam werden wir alles erleben, was Gott der Gemeinde verheißen hat, bis hin zur Vollendung. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir stehen noch auf, danken dem Herrn kurz. Vielleicht danken wieder einige Brüder dem Herrn in kurzen Gebeten. Brüder und Schwestern, schaut noch einmal nach vorne. Wollen wir zu der Schar gehören, die mit den Lampen und mit dem Krug in der Hand dem Bräutigam entgegengehen? Wollen wir Sorge dafür tragen, dass die Verbindung da ist, dass nicht nur Salbung, sondern Offenbarung, Licht und Leben da ist, dass wir wirklich vom Geiste Gottes geleitet werden. Der Herr führt uns vor Augen, dass wir kluge Jungfrauen sein sollen. Nehmt eure Lampen, nehmt die Erleuchtung, nehmt die Fülle des Öles. In ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann steht es geschrieben, ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Und dann steht es geschrieben, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Auch heute danken wir Gott dem Herrn. Er hat zu uns geredet. Lasst uns alle den Mund auftun, denn unsere Herzen sind gefüllt, um Gott zu danken. Großer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du hast uns vor Augen geführt, worum es heute geht. Geliebter Herr, du hast herausgerufen, du hast wachgerüttelt, du hast den Weckruf gegeben. Wir danken dir und beten dich an. Habe du deinen Weg. Gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Dein Volk gehört dir. Es ist deine Gemeinde. Schaffe du selber Glaubensgehorsam in uns allen zur Ehre und zum Preise deines wunderbaren und heiligen Namens. Wir danken dir für deine Gegenwart. Du rettest, du heilst, du befreist, du schenkst Offenbarung durch deinen Geist. Wir danken dir für deine heilige Gegenwart und für das, was du heute in unserer Mitte an uns getan hast. Geliebter Herr, ein wohlbereitetes Volk soll dir zugeführt werden. Eine reine Jungfrau, die nicht betört wird von der alten Schlange, sondern die durch den Geist geleitet und erfüllt mit heiligem Geist dir, dem Bräutigam, entgegengeht. Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung dir, der auf dem Throne sitzt. Halleluja! Vollende du deine Gemeinde. Rufe heraus. Wir danken dir auch für diesen Tag, für diese Andacht. Und ich danke dir für die Frucht, die in alle Ewigkeit sein wird. Gelobt und gepriesen bist du, o Herr, unser Gott, im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Gedenkt weiter uns in euren Gebeten. Auch Bruder Barrier, Bruder Egemgenton, gedenkt all der Brüder, ob in Europa, ob in der ganzen Welt, die das Wort des Herrn tragen. Wer hat ein Lied, das wir singen möchten? 299. Halleluja. So geschah es und so steht es geschrieben. Johannes 19, Vers 28. Darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt würde, mich dürstet. Vers 30. Als nun Jesus den Essig getrunken hatte, sagte er, es ist vollbracht, neigte dann das Haupt und gab seinen Geist auf. Der Weg unseres Herrn, uns zu erlösen, war ein schmachvoller Weg, voller Entwürdigung, Schläge angespien, alles hat unser Herr auf sich genommen, aber er hat den Preis bezahlt, wir sind erlöst, wir gehören ihm für Zeit und Ewigkeit an. Gedenk noch des Wortes aus Römer 8, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch geheiligt, und die er geheiligt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. In den Augen Gottes sind wir schon vollendet vor seinem Thron, ohne Flecken und ohne Runzel, gewaschen im Blute des Lammes, auf dem Glaubens- und Gehorsamsweg, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir wünschen allen von Herzen Gottes Segen, besonders unseren beiden Schwestern aus Santiago. Gott segne euch, nehmt einen guten Bericht mit, grüßt alle Brüder, grüßt alle Schwestern. Wir sind ja im Herrn miteinander verbunden. Und wir sagen es nochmals, gedenkt unser, die wir das Wort tragen in euren täglichen Gebeten, damit die Zahl recht bald voll werde und der Letzte gerufen und hineingekommen ist. Denn so schreibt es Paulus an die Römer im 11. Kapitel, Vers 25, wenn die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde eingegangen sein wird, dann wendet sich der Herr Israel wieder zu. Denn sofern die Gemeinde vollendet ist, nimmt sie der Bräutigam als Braut in die Herrlichkeit. Brüder und Schwestern, ich bin überwältigt von dem Wort des Herrn. Von all den Bibelstellen, die zu uns sprechen, möge Gottes Wort weiterhin zu uns reden. Mögen wir sein, wie Maria war, die alle Worte aufnahm und bewegte und glaubte. Gott, der Herr, segne euch alle. Er sei mit euch, mit uns allen. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, wir bitten dich nochmals um Gnade für uns alle, aber danken dir gleichzeitig für all die Gnadenerweisungen, die wir schon erleben durften. Wie oft hast du zu uns geredet, und dein Wort wird uns immer klarer. Das Licht leuchtet immer heller. Offenbarung um Offenbarung wird uns zuteil. Wahrlich, du hast uns ins Allerheiligste geführt. Du redest durch dein Wort mit uns, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Du hast dich uns geoffenbart. Geliebter Herr, so bitten wir dich jetzt, schenk uns Glauben, schenk uns Gehorsam, dein Wort zu erfüllen, nach deinem Befehl, auch nach dem Missionsbefehl zu handeln, genau nachzusehen, wie er denn erfüllt wurde. Möge dein Wort unseres Fußes leuchte, ein Muster in jeder Weise sein. Erhebe du nun dein Antlitz über uns. Segne auch besonders alle Jugendlichen. Segne unseren geliebten Bruder Helmut Miskis, der sich ihrer annimmt und für sie da ist. Segne alle Jugendlichen. Segne Bruder Graf, segne Bruder Barrier, segne Bruder Etienne Genton, segne all unsere Brüder, die das gleiche Wort tragen. Und möge es geschehen, dass zum Schluss die Einheit in der Brautgemeinde offenbar wird und dass der Geist und die Braut sagen, komm. Die gesamte Braut im Geiste verbunden sagt das, was der Geist gesagt und geoffenbart hat. Geliebter Herr, wir danken dir auch für die Sendung deines Knechtes und Propheten, Bruder Brenhim. Wir danken dir, dass wir dieselbe Botschaft deines Wortes mit allen Verheißungen tragen dürfen. Und wir danken dir für alle kostbaren Seelen, die auf dem ganzen Erdkreis herausgerufen werden. noch gerufen werden. Noch ist die Zeit der Herausrufung nicht ganz vorbei. Das haben wir in den letzten Tagen erlebt. Geliebter Herr, dir sei alles anbefohlen und du wirst es wohl machen mit uns allen. Gelobt und gepriesen sei dein herrlicher Jesus-Name, jetzt und immer da. Halleluja. Amen. Amen.